Wenn Jesus über die Verfassung des Königreichs der Himmel spricht, zielt er nicht zuerst auf unser Verhalten, sondern auf unser Inneres. Seine Worte zu Ehe, Schwüren, Rache und Feinden treffen genau jene Punkte, an denen unser Temperament, unsere Verletzungen und unsere natürlichen Vorlieben sichtbar werden. Gerade dort zeigt sich, ob wir aus uns selbst leben oder aus dem Leben des Vaters, das uns in Christus geschenkt ist. Ehe unter dem König, zur Absicht Gottes vom Anfang zurückgeführt. Wenn der König über Ehe und Scheidung spricht, führt er seine Jünger nicht zuerst in ein kompliziertes Regelwerk, sondern zurück an den Anfang der Wege Gottes. Er erinnert an jene schlichte, zugleich geheimnisvolle Szene, in der Gott dem Menschen die Frau zuführt und 1. Mose Kapitel 2 Vers 24 wie ein grundlegendes Wort über die Menschheitsgeschichte gelegt wird. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen, und sie werden ein Fleisch sein. In diesem Licht ist Ehe nicht zuerst romantisches Gefühl oder kulturelle Vereinbarung, sondern ein von Gott gestifteter Bund, in dem zwei Menschen vor ihm zu einer neuen Einheit zusammengefügt werden. Später wird der Herr Jesus sagen, dass Gott selbst dieses Band knüpft, was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Damit ist der Maßstab gesetzt, Ehe ist gedacht als lebenslanger Bund, getragen von Gottes Treue, nicht von den Launen des menschlichen Herzens. Das Band der Ehe kann nur durch den Tod oder durch Unzucht gelöst werden. Sich aus irgendeinem anderen Grund scheiden zu lassen, bedeutet daher, Ehebruch zu begehen. Nach dem Wort des Herrn Jesus ist Unzucht der einzige Grund für eine Scheidung. Nur zwei Dinge können das Band der Ehe lösen, entweder der Tod eines Ehepartners oder Unzucht, Ehebruch. Gerade diese Treue macht deutlich, wie ernst Gott unsere Versprechen nimmt. Paulus beschreibt in Römer 7:3, dass das Band der Ehe grundsätzlich nur durch den Tod des Partners gelöst wird. Und der Herr selbst nennt Ehebruch als die einzige Handlung, die dieses Band von innen her zerreißt. Damit legt er eine Linie über alle menschliche Kasuistik und entlarvt, wie schnell wir versuchen, aus Beziehungen auszusteigen, wenn sie uns zu schwer werden. Hinter vielen Ehesituationen stehen nicht nur Umstände, sondern Motive, unerfüllte Begierden, verletzte Eitelkeit, verhärtete Erwartungen. Wenn Jesu Worte uns hier treffen, geschieht etwas Tieferes als moralische Belehrung, unser inneres Wesen kommt ans Licht, unser Umgang mit Nähe, mit Enttäuschung, mit Vergebung. Das kann schmerzhaft sein, aber gerade in dieser Entlarvung öffnet sich der Weg zur Gnade. Der König ruft nicht dazu auf, sich mit Willenskraft auf ein höheres Niveau von Moral zu heben, sondern mit dem Versagen ans Kreuz zu kommen und seinen Geist in die schwache, konkrete Ehe hineinzulassen. So kann Verlobung, Entscheidung und gelebte Ehe nach und nach zu einem geistlichen Geschehen werden, in dem zwei Menschen sich Gott gleichsam wie ein Brandopfer hinlegen, nicht perfekt, aber bereit, sich verbrennen zu lassen, damit seine Treue durch ihre Unbeständigkeit hindurch scheint. Wer so auf den Anfang Gottes zurückgeführt wird, mag seine eigene Geschichte mit Scham betrachten und entdeckt doch, dass gerade dort, wo die eigenen Bünde brüchig wurden, der Bund des Herrn ungebrochen bleibt. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen, und sie werden ein Fleisch sein. So sind sie nun nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Wenn der König unsere Vorstellungen von Ehe zu Gottes Anfang zurückführt, geht es nicht darum, makellose Biografien zu produzieren, sondern um Herzen, die sich erneut unter seine Hand stellen. Das kann bedeuten, bestehende Ehen nicht mehr vor allem als Ort des Rechthabens, sondern als Raum der gemeinsamen Hingabe zu sehen. Es kann ebenso heißen, als Alleinstehender nicht im Schatten verpasster Chancen zu leben, sondern die eigene Lebensform bewusst unter seine Führung zu stellen. Wo wir wagen, unsere Geschichte, mit ihren Brüchen, Sehnsüchten und Wunden, im Licht von 1. Mose Kapitel 2 Vers 24 und Matthäus 19, 6 anzuschauen, verliert das Damoklesschwert des Scheiterns seine absolute Macht. Selbst dort, wo Schuld nicht ungeschehen gemacht werden kann, bleibt der Herr, der sein Volk nie verstößt. Die Verfassung seines Königreichs ist streng, aber ihr Ziel ist nicht Verdammnis, sondern Heilung, sie lässt erkennen, was wir nicht sind, damit wir entdecken, wer er für uns ist. Aus dieser Entdeckung wächst stille Ermutigung, kein Leben ist für ihn zu zerbrochen, um nicht noch zum Spiegel seiner Treue werden zu können. Worte im Licht des Königreichs, Einfachheit, Wahrheit und Bewahrung vor dem Bösen. Wenn Jesus über das Schwören spricht, richtet er den Blick seiner Jünger nicht zuerst auf sprachliche Formen, sondern auf die unsichtbare Architektur des Herzens, aus der Worte hervorgehen. Die alte Ordnung kannte Eide, um Aussagen zu bekräftigen und Verlässlichkeit herzustellen. Der König aber sagt, ich aber sage euch, schwört überhaupt nicht. Und er begründet dies überraschend einfach, Himmel, Erde, Jerusalem, selbst unser Kopf mit seinen Haaren stehen nicht unter unserer Kontrolle, sondern unter Gottes. Wer schwört, stützt seine Glaubwürdigkeit auf Dinge, die ihm letztlich nicht gehören. Schon diese Beobachtung entlarvt eine heimliche Überhöhung des Menschen, ich sichere meine Worte ab, als lägen Zeit, Umstände und sogar mein eigenes Leben in meiner Hand. Im Hintergrund steht eine tiefe Unsicherheit, die nach Verstärkung sucht, statt Ruhe in der Wahrheit zu finden. In den Versen 34 bis 36 sehen wir das neue Gesetz des Herrn in Bezug auf das Schwören. Es besteht darin, überhaupt nicht zu schwören. Das neue Gesetz des Königreichs verbietet dem Volk des Königreichs, in irgendeiner Weise zu schwören, weder bei dem Himmel noch bei der Erde noch bei Jerusalem noch bei ihrem Haupt, weil der Himmel, die Erde, Jerusalem und ihr Haupt nicht unter ihrer Kontrolle stehen, sondern unter Gottes. Darauf antwortet der König mit einem erstaunlich schlichten Anspruch, eure Rede sei aber, ja, ja, nein, nein, was darüber ist, ist vom Bösen. Er fordert keine wortkarge Härte, sondern eine Sprache, die so durchlässig für Wahrheit ist, dass sie keiner künstlichen Verstärkung bedarf. Das betrifft nicht nur formelle Schwüre, sondern den ganzen Umgang mit Worten, Übertreibungen, beiläufige Zusagen, halbherzige Versprechen, fromme Formeln. Jesus macht deutlich, dass geschwätzige, überladene Rede dem bösen Raum eröffnen kann. Besonders im vertrauten Miteinander, in der Ehe, in der Familie, im Gemeindeleben, können viele Worte neue Verletzungen, Misstrauen und verhärtete Fronten freisetzen. Jakobus beschreibt diesen Hintergrund drastisch, so ist auch die Zunge ein kleines Glied und rühmt sich großer Dinge. Siehe, ein kleines Feuer, welch einen großen Wald zündet es an. Die Antwort des Königs ist nicht Schweigen um jeden Preis, sondern ein Herz, das unter dem Licht Gottes steht. Wo der Heilige Geist die verborgenen Motive unseres Redens ans Licht bringt, den Wunsch, gut dazustehen, die Angst, Kontrolle zu verlieren, die Lust am letzten Wort, wird Sprache einfacher, transparenter und zugleich gnädiger. Ein Ja, das wirklich Ja ist, und ein Nein, das nicht durch Hintertüren relativiert wird, schaffen einen Raum des Vertrauens. So wird unser Reden weniger zum Werkzeug der Selbstbehauptung und mehr zu einem stillen Dienst am Frieden. Die Verfassung des Königreichs verurteilt nicht zuerst unsere Zunge, sondern ruft unser Herz in die Gegenwart dessen, der selbst das Wort ist, und aus der Nähe dieses Wortes erwächst eine neue Sprache. Wer so lernt, im Licht des Königs zu reden, erlebt, wie sich auch die Atmosphäre im Alltag verändert. Versprechen verlieren ihren Charakter als Druckmittel und werden wieder Ausdruck echter Hingabe, Entschuldigungen müssen nicht mehr mit langen Erklärungen verteidigt werden, sondern dürfen schlicht und wahrhaftig sein. Der Himmel, der nach Matthäus 5:34 nicht unter unserer Kontrolle steht, wird zum stillen Zeugen eines neuen Umgangs mit Sprache, in dem weniger behauptet und mehr getragen wird. Die Worte der Jünger werden nicht fehlerlos, doch sie werden verlässlicher, durchdrungener von Wahrheit und Milde. Darin liegt eine leise, aber tiefe Ermutigung, auch wenn alte Redeweisen zäh sind und mancher Satz zu schnell gesprochen wird, ist der König nicht abgewandt. Er lädt ein, jede Übertreibung, jede unbedachte Zusage, jedes verletzende Wort nicht zu verteidigen, sondern zu ihm zurückzubringen. Gerade dort, wo das eigene Reden beschämt, darf neu erfahren werden, dass seine Wahrheit nicht erniedrigt, sondern befreit. Aus dieser Freiheit wächst eine Sprache, die nicht mehr dem bösen Vorschub leistet, sondern dem Frieden dient, den der König in seinem Volk wirken will. Ich aber sage euch, schwört überhaupt nicht, weder bei dem Himmel, denn er ist Gottes Thron. Eure Rede sei aber, ja, ja, nein, nein, was darüber ist, ist vom Bösen. Die Verfassung des Königreichs führt unser Reden in eine stille Ehrlichkeit, die nicht spektakulär auftritt und doch tiefgreifend wirkt. Wo Menschen beginnen, ihr Ja nicht leichtfertig, ihr Nein nicht aus Bequemlichkeit und ihre Versprechen nicht zur Selbstabsicherung zu gebrauchen, entsteht ein Klima, in dem Vertrauen wieder wachsen kann. Das hat Konsequenzen für alle Lebensbereiche, im Beruf, wenn Zusagen nicht von taktischen Erwägungen diktiert werden, in der Familie, wenn Kinder erfahren, dass Worte der Eltern Gewicht haben, ohne drohend zu sein, im Gemeindeleben, Wenn Aussagen über andere nicht mit geistlichen Floskeln verbrämt werden, sondern von Wahrhaftigkeit und Barmherzigkeit geprägt sind. Wer spürt, wie weit das eigene Reden von dieser Einfachheit entfernt ist, muss nicht in Sprachlosigkeit verfallen, sondern darf neu die Nähe dessen suchen, der selbst sagt, ich bin die Wahrheit. In seiner Gegenwart verlieren aufgeblähte Worte ihren Reiz und das schlichte, verlässliche Wort gewinnt wieder Wert. Und mit jedem kleinen Schritt zu mehr Klarheit und Sanftmut in der Sprache wird ein Stück der Wirklichkeit des Königreichs hörbar. Ohne Widerstand und Feindesliebe, das Leben des Vaters inmitten von Unrecht. Wenn der König das alte Wort Auge um Auge, Zahn um Zahn aufnimmt, berührt er einen tiefen Reflex des menschlichen Herzens, den Wunsch nach Ausgleich, nach Gerechtigkeit, nach Genugtuung. Ursprünglich sollte dieses Prinzip im Gesetz die Spirale der Vergeltung begrenzen, damit aus Verletzung nicht grenzenlose Rache wird. Jesus aber führt seine Jünger noch weiter hinaus, ich aber sage euch, dem Bösen nicht zu widerstehen. Und er illustriert dies mit konkreten Bildern, die andere Wange hinhalten, den Mantel zusätzlich geben, die zweite Meile gehen. Diese Beispiele sind keine Aufforderung zu naiver Wehrlosigkeit, vielmehr legen sie die Hand auf eine innere Frage, was löst erlittenes Unrecht in mir aus, und woran hängt mein Herz? Wird mein Temperament sofort zum Richter, klammere ich mich an meine Rechte, oder bin ich in Christus so frei, dass ich nicht von Zorn und Besitzstand getrieben werde? Paulus fasst diese Bewegungsrichtung so zusammen, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Die andere Wange dem Schlagenden hinzuhalten, dem, der einen verklagt, auch den Mantel zu überlassen und mit dem, der einen zwingt, die zweite Meile zu gehen, zeigt, dass das Volk des Königreichs die Kraft hat zu leiden und sanftmütig zu sein, statt Widerstand zu leisten, und dass es nicht im Fleisch und nicht in der Seele für das eigene Interesse, sondern im Geist für das Königreich wandelt. Gerade im Übervorteiltwerden, ob es Zeit, Geld oder Ehre betrifft, wird sichtbar, wie eng oder weit unser innerer Horizont ist. Wer nur die eigene Position schützen will, erlebt jedes Zurückweichen als Verlust. Wer jedoch in der Realität des Königreichs zu leben beginnt, entdeckt, dass es eine Freiheit gibt, die der andere nicht antasten kann, die Freiheit eines Herzens, das im Geist wandelt, nicht im Fleisch und nicht in der Seele für das eigene Interesse, sondern im Geist für das Königreich. Der König fordert dabei nicht, jede Grenzsetzung aufzugeben, er ruft aber dazu auf, Widerstand nicht zum Grundton des Lebens zu machen. In der Bereitschaft, mehr zu geben, als gefordert wird, und länger zu gehen, als man müsste, wird eine andere Macht sichtbar als die des Rechts, die Kraft, Unrecht auszuhalten, ohne innerlich zu verhärten. Dieses Aushalten ist kein passives Erdulden, sondern ein aktives Ja zu dem Weg, den der Vater in der Nachfolge des Kreuzes führt. In solchen Momenten öffnet sich der Raum, in dem seine Gnade nicht nur an uns, sondern durch uns wirksam wird. Noch schärfer wird der Kontrast zum natürlichen Leben, wenn es um Feinde geht. Liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, mit diesem Satz sprengt Jesus jede menschliche Symmetrie von Sympathie und Antipathie. Er zeigt, wie selektiv unsere Liebe ist, wir neigen zu denjenigen, die uns ähneln, uns bestätigen oder nützen, und wir distanzieren uns innerlich von denen, die uns irritieren, kritisieren oder bedrohen, im Alltag, im Beruf, selbst in der Gemeinde. Der Maßstab, den der König setzt, ist nicht das Gefühl, sondern der Vater selbst, damit ihr Söhne eures Vaters seid, der in den Himmeln ist, denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Die Sonne des Vaters unterscheidet nicht zwischen sympathisch und unsympathisch, sein Regen fällt nicht selektiv auf unsere Lieblingsmenschen. In dieser unverdienten, breit ausgespannten Güte liegt die Quelle der Feindesliebe. Diese Liebe ist kein moralisches Ideal, das der Mensch mit Disziplin nachahmen könnte. Sie ist Ausdruck eines anderen Lebens, des Lebens des himmlischen Vaters, das in wiedergeborenen Menschen Wohnung genommen hat. So verstanden, werden die Forderungen der Verfassung des Königreichs, nicht zu widerstehen, die zweite Meile zu gehen, Feinde zu lieben, zu einem Spiegel, der unser natürliches Wesen unbarmherzig klar zeigt, aber gerade dadurch den Blick auf Christus lenkt. Wer erkennt, wie schnell Empörung, Bitterkeit und Rachefantasien das Herz füllen, wird an die Grenze eigener Möglichkeiten geführt. Dort beginnt das Lernen des Vertrauens, nicht mehr sich selbst zu überlassen, sondern dem Vater, der Unrecht sieht, ohne es sofort zu richten, und der Feinde ernst nimmt, ohne sie zu verachten. In dieser Schule wachsen Menschen heran, die mitten in realen Konflikten nicht zynisch werden, sondern aus der verborgenen Quelle der göttlichen Liebe schöpfen. Ich aber sage euch, dem Bösen nicht zu widerstehen, sondern wenn jemand dich auf deine rechte Wange schlägt, dem biete auch die andere dar. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Die Worte des Königs über Widerstand und Feindesliebe konfrontieren mit einer Schärfe, die niemand leicht erträgt. Sie reißen die dünne Decke von unseren Ehrenkodizes weg und stellen uns unter den Himmel des Vaters, unter dessen Sonne alle stehen, Freunde und Feinde. Doch gerade weil diese Maßstäbe unsere Kraft übersteigen, öffnen sie den Raum, in dem sein Leben zur eigentlichen Triebkraft wird. Das kann in sehr unscheinbaren Gesten beginnen, ein zurückgehaltener spitzer Kommentar, ein stillgesprochener Segenswunsch für jemanden, an den man kaum denken mag, ein innerer Verzicht auf Rachefantasien, die einen sonst beschäftigen würden. Solche Schritte wirken nach außen oft klein, doch sie sind Spuren des göttlichen Lebens inmitten einer Kultur der Vergeltung. Wer sich auf diesen Weg einlässt, wird nicht frei von Verletzungen sein, aber er bleibt nicht von ihnen definiert. Er lernt, mehr auf den Vater zu schauen als auf das Unrecht, das ihm widerfährt, und entdeckt, dass die wirkliche Würde des Menschen nicht in der Fähigkeit liegt, sich durchzusetzen, sondern darin, das Böse mit Gutem überwinden zu lassen. Darin spiegelt sich die Schönheit des Königreichs, und sie ist stärker als jede Geschichte von Feindschaft. Vater im Himmel, deine Worte im Matthäusevangelium zeigen, wie tief dein Königreich in unser Herz hineinreicht und wie sehr wir auf dein Leben in uns angewiesen sind. Wo Ehe zerbrochen ist, Worte verletzt haben und Unrecht Bitterkeit geweckt hat, bitten wir dich um dein Erbarmen und um die heilende Kraft des Kreuzes. Lass uns erkennen, wo du unser Temperament und unsere natürlichen Vorlieben ans Licht bringst, nicht um uns zu verurteilen, sondern um uns in die Freiheit deiner Liebe zu führen. Stärke in uns das Vertrauen auf deine Führung, ob wir verheiratet oder alleinstehend sind, und lehre uns ein schlichtes, wahrhaftiges Ja und Nein vor dir und den Menschen. Wo wir Feinden begegnen oder uns ungerecht behandelt fühlen, lass uns aus dem Leben deines Sohnes heraus antworten und nicht aus unserer alten Natur. Erfülle uns mit der Gewissheit, dass dein Geist in uns wohnt und uns befähigt, Schritt für Schritt mehr so zu lieben, wie du liebst. In allen Herausforderungen des Alltags halte uns nahe bei dir, damit dein Königreich in unserem Denken, Reden und Handeln sichtbar wird. Amen.